Also merken Hannah Arendt will zugleich auch so die geschichtliche, den Wandel auch mitbehandeln. Zum Beispiel so eine Sache, die ihr wichtig ist und die sie da notiert, sagt, in der Antike war es so, dass der Mensch ja starb, aber das, was er schaffte, hat ihn überlebt. Also der Mensch selber stirbt, aber die Werke, die er schafft, die bleiben. So wie das beim Horaz dann heißt, Ehre per Ennius, er hat ein Werk geschaffen, also bleibender als Erz sogar. Während dann kommt das Christentum und dann wird es ja andersrum. Da ist es so, dass jetzt der Mensch unsterblich ist, aber das Werk, seine Werke vergehen. Und das ist ja eine andere Sicht auf die Dinge. Ob ich sage, ich sterbe und verschwinde, aber mein Werk bleibt vielleicht. Das ist das, was eben den antiken Menschen bestimmt. Während jetzt eben durch das Christentum der Gedanke in Europa kommt, nein, der Einzelne lebt ewig, aber sein Werk vergeht, das bleibt nicht. Und Hannah Arendt ist natürlich für die Antike und gegen diese christliche Sicht und lobt also den Ruhm und sagt, das kommt drauf an und wirft das den Christen vor, dass sie dafür keinen Sinn haben. Das spricht sie dann extra an auch in dem Zusammenhang. Also sie hat es vor allen Dingen mit den Griechen, wo eben das Politische die Hochform des Handelns ist. Das hatten wir ja schon angesprochen. Und zwar sehen die auch das anders als die Römer im Gegensatz zum Sozialen. Also ob ich sage, ens Soziale oder ob ich sage ens Politicum, das ist im Lateinischen mehr oder weniger eins, im Griechischen nicht. Sondern da gibt es zwar also Gemeinschaftsbildungen, aber das Soziale ist nicht dasselbe wie das Politische. Das ist die eigentliche Form und die will auch Hannah Arendt als die eigentliche Form herausstellen, diese Gestaltung eines politisch gestalteten Gemeinwesens. Was die Neuzeit ausmacht, ist das Entstehen, sagt sie, der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist ein öffentlicher Raum, der nicht identisch ist mit der politischen Machtöffentlichkeit, sondern eine eigene Welt. Und dieser Raum der Gesellschaft schließt, meint sie, das Handeln genauso aus wie früher der Bezirk des Haushalts oder der Familie. Und dann wird also die Herrschaft der Personen durch Bürokratie ersetzt, durch die Herrschaft von niemand. Also das ist eigentlich die neue Form, die auftaucht. Ich habe eigentlich nicht jemanden, an den ich mich wenden kann, sondern die Bürokratie ist die Bürokratie. Und das sind nicht die einzelnen Leute. Natürlich fällt ihr dabei auch immer wieder der Eichmann ein, als Bürokrat, nicht? Wo das also organisiert wird. Und so wie das so heißt, hat man die Vorschriften. Nicht, wenn man da mit den Ämtern zu tun hat oder so, sind die Vorschriften. Es ist eigentlich nicht irgendwer gewesen, weder bei dem, was die dann da herausbringen, für die Schulen oder für die Ärzte oder für die Steuer oder wie auch immer. Es ist von irgendwoher da und heißt eben Vorschriften.
Ja, aber man kann sich eben so weit hinter die Vorschriften
So ist es, genau das.
Dass ich eben ein Niemand bin, der eben dann
so ist es.
Trotzdem Eichmann
ja, sein kann. Und das spricht sie eben an. Das ist also das wirkliche Problem, was hier jetzt passiert. Also Gesellschaft ist das prekäre Resultat von Entpolitisierung und Entprivatisierung in einem. Gesellschaft ist eigentlich weder politisch in dem Sinn, weil es ja niemand ist nicht, und es ist aber auch nicht privat. Es ist die Veröffentlichung des Privaten. Das ist das Neue, das hier passiert. Das Private wird gekennzeichnet durch Eigentum und Besitz. Das ist in Griechenland der Raum der Lebensfristung und im Rom ist es der Ort von Kunst und Wissenschaft. Da hat sich das schon etwas verschoben, dass das passiert. Also es war Voraussetzung des politischen Handelns. Gesellschaft beginnt, sobald der Privatbesitz aus einer privaten zu einer öffentlichen Angelegenheit wird, sagt sie. Bleibt nämlich mehr privat, sondern es wird eben selber öffentlich und das begründet dann Gesellschaft. Und dabei brauchen wir aber das Private, weil nur im Privaten wirklich gelebt werden kann. Das braucht der Mensch, das Dunkel der Verborgenheit. Das ist die Freundschaft kann auch in der Öffentlichkeit leben, aber nicht die Liebe, sagt sie. Die gehört ins Private und deswegen ist da nochmal ein Problem, wenn jetzt das verschwindet. Also Öffentlichkeit sagt ein Doppeltes. Erstens eine allgemeine Sicht und Hörbarkeit, die einfach da ist und gibt also dem Intimen eine Realität, die eben eine wirklich neue Verwandlung ist. Wenn sie sagt, zum Beispiel Schmerz ist etwas, was man in dem Sinne nicht veröffentlichen kann. Und Schmerz ist deswegen auch das, was wir, deswegen, wenn er vorbei ist, so sehr er auch wehgetan haben mag, wo der schneller und leichter vergessen wird als anderes, trotz seiner Intensität. Weil das eben nicht nochmal veröffentlicht werden kann in dem Sinn, sondern es wird einzeln erlitten. Aber Liebe kann eben, sagt sie, eine öffentliche zur Schaustellung schlechterdings nicht überleben, schreibt sie, eine Vita Activa. Also Freundschaft schon, aber nicht die Liebe.
Setzt sie Veröffentlichung gleich mit zur Schaustellung?
Ja, das alles in allen Formen, dass es eben von dort her begegnet und sichtbar wird. So wie das ja bei den, eben das gehörte ja auch klassischerweise zu den Formen, also natürlich gibt es eben, zum Beispiel wenn Potentaten heiraten, also eine Königshochzeit ist eben öffentlich oder so, aber wo aber gerade jetzt das Private eigentlich eben da nicht hineingehört, die Liebe wird da eben nicht im selben Maß sichtbar, sondern das sind jetzt Zeremonien.
Also Gott, der die Liebe ist und sich offenbart, gibt es für sie nicht.
Das gibt eben. Das entfällt ja für sie. Das haben wir ja gesagt. Die Religion fehlt bei ihr. Und die Frage ist, was fehlt damit an vertikaler Tiefe überhaupt nochmal in so einem Entwurf, wenn sie das nur unter diesem Gesichtspunkt anguckt. Das ist schon wahr. Nur ehe man das kritisiert, ich habe es ja gleich gesagt, sollte man jetzt mal gucken, was man trotzdem noch lernen kann von ihr oder so, dass hier ganze Bereiche ausfallen, das muss man deutlich sehen. Dass sie das da nicht in derselben Weise versteht. Also es gibt diese Sichtbarkeit des Einzelnen. Öffentlichkeit meint dann zugleich auch nochmal die gemeinsame Welt im Unterschied zum Privaten. Ihr Bild ist wie ein Tisch. Um den sitzt man, der Tisch verbindet, aber er trennt auch zugleich Holz zwischen den Leuten. Man hat ja zugleich Abstand. Sagte, und jetzt haben wir die Massengesellschaft heute, da fehlt das trennend Verbindende und das sei genauso unheimlich, wie wenn aus einer Runde der Tisch verschwindet. Die Leute sitzen noch da, aber der Tisch ist weg. Also wo man dann nichts drauflegen kann und keinen klaren Abstand hat oder so, weder Zusammengehörigkeit noch Abstand, das ist irgendwie weg. Und diese merkwürdige Geschichte, die passiert eigentlich in unserem Massenzeitalter, dass sich das so in dieser Form verliert. Die Gemeinsamkeit besteht im Gesehenwerden durch die anderen, dem Ansehen. Das verhieß Dauer und Unsterblichkeit. Und das simulierte zu mutiger Risikobereitschaft, sagt sie. Und heute ist das so schwach geworden, dass man den Leuten mit der Anerkennung nicht mehr kommen kann. Sie schreibt extra, sogar das Geld, das nun wirklich inhaltsleer ist, ist objektiver und wirklicher als die gesellschaftliche Anerkennung. So schreibt sie. Das war so ihre Beobachtung. Sie sagt, weil die Anerkennung, die alles war für die Alten, um den Ruhm zu bekommen, um bemerkt zu werden. Der eine zündet den Tempel der Artemis an, damit man seinen Namen behält. Nicht?
Also mir kommt jetzt als Stichwort dieses Ganze mit Facebook und gefällt mir, und also sowohl im Öffentlichen zur Schaustellung der Liebe, dass die das also
genauso
überlebt, wie auch zu einem Revival dessen, was sie da gern hat, dem griechischen.
So ist es.
Also das ist ja sehr aktuell wieder.
Und ich meine auch.
Die Frage, was darf öffentlich werden im Hinblick von Datenschutz, also das ist ja irgendwie alles sehr.
Ich finde auch, also mich würde das auch interessieren, was die heute dazu sagen würde. Nicht?
Denn es ist ja mehr als übererfüllt.
So ist denn da, wo wir jetzt davon reden, das hat sie geschrieben, also veröffentlicht 85. Nicht? Also hat das in den Jahren vorher geschrieben, also Anfang der 80er Jahre ist das geschrieben. Aber da war natürlich noch kein Denken an so etwas, wie wir da jetzt haben, eben mit dem also Gefällt mir und die ganzen. Ja, ja. Diese wirkliche Terror der Intimität, der veröffentlichten Intimität, nicht, die wir inzwischen haben.
Wobei das heute ja gar nicht als Terror unbedingt.
Wird gar nicht wahrgenommen.
Also diese ganze, auch diese Trennung und diese Gegensetzung,
ist ja dort so. Ist alles.
Wieso nicht?
Ja.
Und dann
Eben, und da muss man eben sehen, was da draus wird. Ja, ja, das gibt ja eben welche, die sich darüber beschweren. Andere sagen wieder, die sind halt altmodisch. Nicht?
Ja, ja.
Die Jugend kommt erstmal damit aus. Die Frage ist, wie lange. Wenn es dann wirklich ins Mobbing hineingeht, ist natürlich nochmal wieder eine neue Sache dann. Also so viel also zu diesem Schritt zur Gesellschaft. Also von der Polis, der eigentlichen politischen Öffentlichkeit, zur Gesellschaft. Zweites Stichwort Arbeit. Das ist ja ein Grundwort, das hatten wir schon öfter berührt. Für die Neuzeit gehört die Arbeit hin. Ich hatte immer auf Hegel verwiesen. Arbeit macht frei, bis hin zum Tor in Auschwitz. Nicht? Da haben wir ja drüber gesprochen, aus der Phänomenologie. Und das taucht jetzt hier auf. Und das muss man jetzt sehen, was das nochmal heißt. Dabei unterscheidet ja die Arbeit den Menschen vom Tier. Das ist das, was Marx ja sagt. Marx sagt, der Unterschied von Mensch und Tier besteht darin, dass der Mensch sich selber, also seine Arbeit schafft und sein Essen schafft und das alles zugrunde legt und nicht einfach bloß nimmt, was dort vorkommt. Das ist ja der Begriff, den er einführt. Er sagt, dass das hingehört, obwohl er ja, auch Marx ja gerade, die Arbeit nicht will. Am Ende landet er dabei, der sagt, im kommunistischen Reich wird nicht mehr gearbeitet, sondern man tut vormittags was. Das reicht eigentlich. Und dann kann man nachmittags machen, was man will, wo er sagt, man kann dann eben sammeln oder jagen gehen oder spielen oder wie auch immer, so hat er sich das ja vorgestellt. Er sagt, wir haben zwar die Arbeit, die ist der Austausch zwischen Mensch und Materie, und wo er sich seine Grundlagen schafft, der Mensch, der macht das eben, statt es einfach so zu benutzen wie die Tiere. Aber Ziel ist, die Arbeit abzuschaffen. Ich zitiere Marx in der deutschen Ideologie, das Recht der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. So hat er sich das vorgestellt. Hannah Arendt merkt dazu an, solche fundamentalen Widersprüche unterlaufen zweitrangigen Autoren selten. Sie finden sich nur in den Schriften großer Autoren und führen dann in den Mittelpunkt ihres Werks. Darauf macht sie aufmerksam. Also dass man nachdenkt, was meint der Marx eigentlich, wenn er sagt, wir leben eigentlich, also die Arbeit unterscheidet den Menschen vom Tier, aber mit dem Ziel, die Arbeit soll aufhören und wir arbeiten dann zwar einen halben Tag noch, aber fürs andere können wir dann machen, was wir wollen, also unseren Hobbys nachgehen. So hieß das ja früher in den ersten, eine ganze Reihe, jahrzehntelang in den Zukunftsvisionen, in den Zukunftsideologien, der Science Fiction, bis es dann irgendwo umgeschlagen hat und wir dann ja nur die negativen Darstellungen dann haben, so wie bei 1984 oder so, wo die dann alle eigentlich so darstellen, man kommt in eine neue Tyrannei, wie zum Beispiel eben, wenn man dann denkt an die drei Filme da zur Matrix, nicht, oder so Sachen, dass wir dann also Gefangene der Maschinen sind oder dergleichen. Das war nicht der erste Punkt, mit dem man begonnen hat. Man hat wirklich geglaubt, die Arbeit wird verschwinden und man kann dann eben, wir sind alle versorgt, und man kann dann nur noch sich mit Hobbys befassen. Das war also so die Vorstellung.
Aber hat er jetzt die entfremdete Arbeit gemeint, also primär, oder die Arbeit überhaupt? Ich weiß es nicht.
Geistige Arbeit natürlich nicht, sondern meint damit schon die deswegen, das ist schon
also
gut.
Arbeit an sich selbst, sagen wir mal.
Tosomati ponein, sagen die Griechen. Nicht? Also es ist wirklich also körperliche Arbeit oder wie dann die Tradition gesagt hat, knechtische Arbeit. Nicht? Es gibt ja die freien Künste, die Artis Liberales, die eben gelernt werden. Das war das Lehrstoff der Hochschulen, war das. Das sogenannte Trivium und dann Quadrivium, also die sieben freien Künste, das ist keine Arbeit. Das muss man natürlich auch Leuten sagen, die behaupten, sie arbeiten dann. Manchmal sage ich das zum Beispiel Priester, wenn die sagen, sie haben am Sonntag zu arbeiten, sage ich, wieso arbeiten? Am Sonntag haben sie Messe zu feiern und zu predigen, da ist nichts mit Arbeit. Nicht? Also dass man da gucken muss, wo das hingehört, aber das hatten wir ja dann, die Nazis haben das ja eingeführt, Pieper behandelt das ausführlich, den Arbeiter der Faust und den Arbeiter der Stirn. Nannten die das, nicht? Also nennen auch die geistige Arbeit und geistliche Arbeit nennen die eben auch nochmal Arbeit, um das aufzuheben, was traditionell galt zwischen knechtlicher Arbeit und wirklicher freier Beschäftigung.
Tätigkeit.
Ja, müsste man eigentlich sagen. Obwohl dann eben, dann sind wir aus der Arbeit raus und sind eben tatsächlich dann im Pratein, Praxis. Und die höchste Form von Praxis ist für die Griechen, ja, das wissen wir, die Theoria. Wir machen heute so einen Gegensatz, sondern Theorie und Praxis, nicht? Das ist nicht mehr griechisch. So in Praxis heißt, ich tue etwas, was nicht auf ein Ziel zuläuft, wie das Machen oder die Arbeit. Machen und Arbeit laufen auf ein Ziel zu. Ich baue ein Haus und wenn das fertig ist, hört es mit Bauen auf. Deswegen ist Bauen keine Tätigkeit, sondern ist eben eine Arbeit. Herstellen gehört im weiteren Sinn auch mit zur Arbeit. Das macht nochmal einen Unterschied, aber das gehört dorthin und hört auf, wenn das Ziel erreicht ist. Während Praxis hat kein äußeres Ziel, sondern ist sich selbst Ziel. Und das Beispiel, das eben die Griechen dafür bringen, für Praxis, ist die höchste Form von Praxis, die reine Schau. Und das hat sich in der christlichen Tradition auch gehalten, dass der Himmel vorgestellt wird als eine Visio Beatifica, als eine Theoria, eine Schau. Und so muss man ja auch das griechische Theorie lesen. Das ist ja nicht irgendeine Schau, sondern die Theorie bei den Griechen ist im Kern die, dass die Befreundeten, zum Teil Zwangsbefreundeten, Städte Athens einmal im Jahr auftauchten, wenn die Statue der Athene zur kultischen Waschung ans Meer getragen wurde. Und dann standen die Gesandtschaften dieser anderen verbündeten Städte, standen mit ihren Leuten da und guckten diese Statue an und die Statue guckte sie an. So wie man früher so katholisch gesagt hat, eine Messe hören, muss man als Grieche sagen, einen Gottesdienst sehen oder anschauen, nicht? Ein Begegnen. Und diese Leute hießen Theoroi, das waren die Schauer. Und das ist eigentlich der Grundgedanke bei Schau und Theorie, dass das eigentlich diese Form dieser Begegnung von Blick in Blick ist mit dem Göttlichen. Und ein Hauch davon liegt immer noch drauf, wenn so der Groschen fällt und man irgendwas so durchdenkt. Zwischen ist das Wort verkommen. Also die eigentliche Form, die höchste Form von Praxis ist die Theorie. Sagt also Aristoteles, weil die Gottheit tut nichts anderes als Noesis Noesios, also sie ist das Denken ihres Denkens selber. Sie denkt sich, sie betrachtet sich, sie schaut sich an. Das ist die höchste Form von Praxis. Während wir bei Praxis längst an Arbeit denken. Das ist aber nicht gemeint.
Aber die Griechen irgendwo muss es ja auch sozusagen den Realitätsbezug geben, habe ich meine, dass man sagt, also Arbeit ist in dem Sinne, ich bekomme was dafür, wofür ich dann Steuern zahle. Oder
es muss auch sein, ja, aber das hatte nicht den Rang. Das war eben niedere, die unmittelbare Arbeit machten, wie gesagt, die Sklaven. Und der eigentliche freie Mann, der arbeitete eben nicht, sondern der machte eben Politik und wäre nicht auf den Gedanken kommen, das Arbeit zu nennen.
Und wurde aber bezahlt dafür oder nicht? Ich meine, ich weiß, das klingt sehr materialistisch, aber heutzutage würde man sagen, es sind entweder du hast ja Arbeit, du hast keine Arbeit.
Ja,
das ist,
ja.
Heute wäre die Frage gar nicht mehr, ist das geistig?
Ja, nee, die hatten ja was, die wurden nicht bezahlt. Ja, die hatten schon. Nicht? Das gehörte einfach so dazu. Und natürlich gab es irgendwelche Preise, Ehrenpreise bei verschiedenen Gelegenheiten. Nicht? Das gab es dann schon. Aber so, nee, richtig verdienen sieht nicht aus. Man fragt sich ja wirklich eben. Ja, der Sokrates, wovon hat der gelebt? Der zwischendurch mal. Ja, eben. Nee, ist wirklich merkwürdig. Gut, man hat. Ja, der Paulus hat gearbeitet, nicht? Der hat Zelte gemacht. Der hat Zelt genäht.
Ja, man könnte ja durchaus dann diskutieren, ob das Geistige nicht auch irgendwie eine Entlohnung und
inwiefern eben, so ist es.
So,
ja.
Prinzipiell, heute würde man doch sofort
aussehen. Sofort.
Arbeit ist gleich.
Ja, genau.
Auch ein Profi ist jemand, der was dafür
deswegen kann. Deswegen trifft man ja immer wieder Hausfrauen, die sagen, ich arbeite nicht. Oder die Leute sagen, dass meine Frau arbeitet nicht. Also man kriegt zu viel. Nicht? Also tatsächlich, wir denken bei Arbeit Erwerbsarbeit.
Auch und, Hobby zählt ja. Ich kann ja noch so gut,
ja.
Was weiß ich, Klavier spielen oder was, solange ich da ja. Kein Geld dafür kriege, zählt
das. So ist es. Und das spricht sie eben schon an und sagt, was ist das, was ist da eigentlich passiert bei uns, wenn wir danach werten und beurteilen und die Leute ihren Selbstwert von dort her entwerfen, was das Alter dann nochmal schwieriger macht, als es auch in früheren Zeiten schon war. Nicht? Wenn ich jetzt eigentlich nicht mehr arbeite, sondern ich bekomme also da Versorgungsbezüge oder so etwas. Nicht? Was heißt das eigentlich?
Sehr stark gekoppelt.
Ja, ja, eben. Das ist unsere Situation heute. Und das spricht sie eben an und sagt, was ist da jetzt passiert, wenn man das macht? Also Arbeit wird von der Notdurft des Körpers erzwungen, ganz in dem Sinn, da muss was getan werden, es muss irgendwo was reinkommen, das ist auch beim Menschen so, aber der Mensch ist immerhin die höchste der Tiergattungen, weil er das eben nochmal macht, aber er bringt bei der Arbeit, die Arbeit bringt nichts Dauerndes hervor, sondern Arbeit dient dem Verbrauch und verbrauchenden Gebrauch des täglichen Lebens. Also ein Kunstwerk ist ewig, aber nicht das, was die Arbeit hervorbringt, sondern das wird verbraucht. Das wird gemacht zum Lebensgebrauch und Verbrauch. Das ist also eine der Unterschiede, die dort hineingehören. Arbeit, wie sie Neuzeit entdeckt, ist zugleich Quelle des Eigentums. John Locke hat das als erster also ganz deutlich formuliert. Dass er sagt, also die Arbeit ist die Quelle des Eigentums, des Reichtums, heißt es dann bei Smith, ne? Dass das hier hineinkommt, das wird beobachtet. Also aller Produktivität, sagt dann Marx, indem anstelle jetzt nämlich der Konsumgüter das dauerhafte Geld trifft. Das ist genau der Unterschied, nicht? Vorher hat man also Gebrauchsgüter getauscht und erworben damit. Und jetzt geht es eben so, dass gearbeitet wird für Geld. Und deswegen kann man dann eben eine Revolution erwarten, die von der Arbeit befreit. Nicht? Indem man sagt, wenn dann genug Geld da ist, muss man dann nicht mehr arbeiten. Also die natürliche Fruchtbarkeit des Stoffwechsels mit der Natur, wie Marx es ja genannt hat, ne? Die sich in Arbeitskraft und auch in der Arbeitsfreude dokumentiert, die sollte, sagt eben jetzt Hannah Arendt, nicht mit der Produktivität verwechselt werden. Das müsste man eigentlich unterscheiden. In der Arbeit ist der Körper auf sich selbst zurückgeworfen, wie in der entweltlichenden Schmerzempfindung. Das hat ja vor allen Dingen eben auch Simone Weil herausgearbeitet in ihrem Fabriktagebuch oder so, in ihrer Arbeit bei Renault oder so, in diesen Geschichten, wo man eben am Abend erledigt ist und am Ende der Woche so erledigt, dass man schon das Wochenende nicht reicht, um sich wieder zu regenerieren. Das ist ja das, was sie eigentlich dort erlebt und erfahren hat. Also, dass der Mensch hier ganz auf sich zurückgeworfen wird und dass dann die Formel heißt, das ganze Leben ist eine Sklaverei. So steht schon beim Seneca, also in so Punkten, er sagt, so sieht es in manchem aus, omnis vita servitium ist. Man ist eigentlich ein Sklave, weil man eben Sklave der eigenen Bedürfnisse ist, die da vorliegen. Das muss man noch mal sehen. So, wenn man es so sehen will. Nicht? Man kann es auch anders sehen, man kann sagen, nein, es ist ein Mitwirken an der Schöpfung. Also nach der Bibel wäre ja auch im Paradies was zu tun gewesen. Das muss man auch manchen Leuten sagen. Ich habe gibt es ein berühmtes Buch, fällt mir wieder der Name nicht ein, über den Garten und Gärtner, wo der Autor schreibt, der Amerikaner, dass Gott den Fehler gemacht hat, die Ureltern da nicht zu engagieren, sondern die hätten da nichts zu tun gehabt und deswegen seien die auf dumme Gedanken gekommen. Nicht? Dabei sollten die sehr wohl den Garten bestellen und sollten da was tun. Dass das schon hingehört. Und die Abwälzung dieses Sklavendienst auf andere ändert sich, so meinen die, dann durch die Maschine. Wie aber sollen Maschinen das Erarbeitete verzehren? Man muss also jetzt mit Gebrauchsgütern wie mit Konsumgütern umgehen. Und die Gesellschaft, sagt sie, wird zu einer Gesellschaft von Konsumenten. Wir haben diesen Grundbegriff des Verbrauchens, weil ja die Dinge, die da hergestellt werden, also ja nicht aufgebraucht werden können. Das ist ja unser Problem.
Und das Ergebnis ist dann, dass die Menschen zur Erweiterung, also zur Maschine gemacht werden.
So ist es. Dann wird es aber eben noch schlimmer, weil er dann noch mehr hergestellt wird. Und wer soll eigentlich das alles, was da hergestellt wird, also
verbrauchen? Man kann es mit Schulden kaufen.
So ist es. Nee? Ja. Und dann muss man noch gucken, man kann natürlich, was tut man ständig? Deswegen gibt es ja Werbung, neue Bedürfnisse wecken. Die Leute müssen einfach das Gefühl kriegen, sie brauchen das, was sie eigentlich gar nicht brauchen. So wie das ja noch erzählt wird vom Sokrates, dass der schon über den Markt geht und sagt, er sieht, was er hier alles gar nicht braucht oder so ähnlich, dass ihm das hier aufgeht. Aber wehe, wenn man da nicht kauft, da wird man ja gleich beschimpft, nicht? Weil dann eben unsere Wirtschaft nicht funktioniert. Nicht? Wer spart es? Unsozial, erklären uns die Leute. Eine Einschränkung der Arbeit scheint so lange nicht möglich, als der Mensch sich von ihr her definiert. Das sieht sie durchaus und schreibt das auf. Nicht? Wenn ich den Menschen von der Arbeit her definiere, sie erinnert sich, hat immer gesagt, die Antike geht vom Krieg aus, Polemos, Pater, Panton, Neuzeit geht von der Arbeit aus. Und wenn der Mensch sich durch die Arbeit definiert, dann kann das gar nicht aufhören. Der einzige Gegenbegriff scheint das Spiel zu werden. Und so werden, sagt sie, alle nicht arbeitenden Tätigkeiten zum Hobby. Die arbeitsfreie Zeit eines Animal Laborans taugt dann nur noch für den Konsum. Und darin ist es selbstverständlich, das Glück nicht zu finden, das die Menschen ja suchen. Denn das Glück liegt nämlich und der Segen des Lebens liegt in einem Wechsel von Mühsal und Erholung. Wenn ich das aber eigentlich nicht will, beim Goethe heißt das da auch wochenfrohe Feste, nicht? Tagesarbeit, abends Gäste. Also dass dieses Bild hineingehört und dann gibt es natürlich dann so moderne Kirchenlieder, da heißt es, unser ganzes Leben sei ein Fest und das ist dann natürlich ein bisschen verwunderlich. Nicht? Wie soll das jetzt wieder gehen? Obwohl sowas auch bei Origenes zu lesen ist, er sagt, nur Leute, die nicht genug glauben, die brauchen extra Feiertage, aber für einen wirklich Gläubigen ist das ganze Leben ein Fest. Und dann sage ich, na, ob das so ganz stimmt, der Meinung bin ich nicht so ganz. Aber das sind so Gedanken, die da auftauchen, über die man nochmal nachdenken könnte. Ist das wirklich so? Der Louis würde sagen, nein, genau hier kann man noch nicht mal die ganze Zeit bloß anbeten. Das hatten wir ja gehabt, nicht? Dann sagt, das wäre ja Schule schwänzen. Auch gerade die Mönche, das heißt Benedikt, die müssen auch arbeiten. Ora et labora. Also man muss schlafen, man muss spielen, man muss sich erholen, aber man muss auch arbeiten. Nur im Himmel entfällt die Arbeit, weil dann Business of Heaven is the joy, nicht? Joy is Business of Heaven. Dann wird das anders. Aber nicht bis dorthin. Also, so viel zum Thema Arbeit. Was gibt es als Gegenpunkt und ist noch nicht vorgekommen? Das Werk. Das war so ein Grundgedanke zum Beispiel gerade für Max Müller. Ich habe das immer ein bisschen kritisiert, weil ich mich frage, ist wirklich das Werk das Entscheidende oder nicht die Kommunikation, das Miteinander? Aber er hat immer sehr stark auf das Werk abgehoben, dass es darauf eigentlich ankomme. Also Glück sucht ja auch weder der Werkherstellende noch der Homo Politicus, weil sie wissen, dass Sterbliche gar nicht also das Glück erreichen können. Geht es denn dem Homo Faber besser als dem Anima Laborans? Das ist ja die Frage. Also Homo Faber nennt man das nicht, der Arbeitermensch, der Hersteller. Während bei der Herstellung von Kulturland ja noch ein enger Bezug zum Bestellen gibt, also zur Arbeit. Ist dann die eigentliche Sphäre des Machens die Verdinglichung, das Erstellen von etwas nach einem Modell. Also ich habe ein Modell und muss das nachbauen. So wie schon also im Alten Testament beim Heiligen Zelt, bau alles so nach, wie es dir gezeigt wurde im Himmel. Und dann tritt an die Stelle des Kreislaufs der Arbeit, der Prozess mit Anfang und Ende. Und dann kommt am Ende also das Werk dabei heraus. Und darum meint sie, ist der Utilitarismus, jetzt haben wir den Utilitarismus, die eigentliche Weltanschauung des Homo Faber. Dann taucht aber die Frage auf, was ist denn der Nutzen des Nutzens? Und die Frage ist nicht richtig beantwortbar. Nicht? Wie sieht das aus, wenn ich tatsächlich alles nur unter dem Gesichtspunkt des Nützens anschaue? Das ist ja die Formel heute. Was habe ich davon oder was bringt mir das? So heißt das so. Ne? Und was habe ich dann damit?
Naja, der Sisyphus hat eine Tätigkeit.
Er hat eine Tätigkeit. Er
leitet für sich einen Nutzen. Oder sogar in dem Fall, wie kann
ich das? Ja, das ist die Frage, was er da eben tut. Also der Camus löst es ja so, dass er sagt, es ist der Stolz, dass der Camus mit dieser Verurteilung der Götter fertig wird. Und dass wir uns Sisyphus vorstellen müssen als einen glücklichen Menschen, wenn er wieder den Berg heruntergeht, zu dem heruntergerollten Stein, den er wieder heraufrollen wird und weiß, das wird er nie schaffen. Aber dass er das eben durchsteht und dann sagt er, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ich habe ja immer gesagt, ich finde das pubertär statt glücklich. Also so eine Position. Aber es gibt auch Kollegen, die das unterstützen und festhalten. Hannah Arendt stellt darauf ab, dass sie hier mit dem Protagoras hineinkriegt. Das heißt, der Mensch wird zum Maß aller Gebrauchsdinge, der Chrämata. Das ist ja der berühmte Satz, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist, derer, die sind und nicht sind. Dagegen redet Plato immer, nein, Gott ist das Maß aller Dinge. Aber die Sophisten sagen, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Mensch kann alles in Gebrauch nehmen und sieht sich dann als das Maß aller Dinge überhaupt und hat damit also die Fähigkeit, das Dasein als etwas Natürliches zu erfahren, eingebüßt. Das ist das, wogegen Plato eben schon kämpft, gegen die Sophisten, er sagt, es gibt die Vorgabe der Natur, so wie die Stoa auch sagt, ich habe in der Natur zu leben, ich habe mit dem Weltgebäude zu leben und den Regeln dieses Weltgebäudes, das ist das, was die Stoa will. Und jetzt kommen die Sophisten und sagen, nein, wir sind das Maß der Dinge. Der Mensch ist das und nichts anderes. Und dann ist die Frage, wie sieht das dann noch aus? Nicht? Wie kann das noch Gott gehen? Plato verweist eben dann auf Gott als das Maß, das hier besteht. Und da, das kann jetzt natürlich jetzt Hannah Arendt wieder nur paradox nennen, weil die sagt, Gott ist kein Maß für was. Weil sie ja keinen Zugang dazu hat, die sagt, wie soll der denn messen, wonach soll das gehen oder so ähnlich. Damit kann sie dann nichts anfangen. Und spricht das eben extra an, sie sagt, so geht das nicht, wie das dort zu machen ist. Wenn wir aber jetzt den Utilitarismus haben, dann sind wir zugleich im Wertdenken. Wert entspringt aus der Vorstellung, die sich ein Mensch von dem Verhältnis, ich zitiere, zwischen dem Besitz einer Sache und dem Besitz einer anderen macht. Das hat Abbé Galiani schon so gesagt. Also ich komme auf den Wertbegriff, indem ich mir vorstelle, was ist der Unterschied dazwischen, ob ich eine Sache habe oder sie nicht habe. Das ist dann also der Wertbegriff, der jetzt dahin gehört. Und damit sieht man, dass es hier eigentlich keinen Maßstab mehr gibt, denn ein relativer Maßstab ist kein Maßstab. Deswegen hat Benjamin geredet von dem Relativismus der Werte und der Diktatur der Relativität, des Relativismus. Wenn das eben nach den Bedürfnissen und Anlagen der einzelnen Leute geht, kann ich das ja nicht als Maßstab benutzen. Das kann da ja nicht gehen. Und das ist genau der Punkt, wo das eben nicht gelingt, sodass sie eben auch sagt, um wirklich also von sowas reden zu können, braucht man den Glauben an einen Schöpfergott, um die menschliche Vernunft davor zu bewahren, sprachlos und in Schwindel zu geraten, wie man eben an Sartres Ekel sehen kann. Also sie sieht, da bleibt eben nichts, aber sie sagt, andererseits ist der Weg aber nicht möglich, denn Gott gibt es eben nicht für uns und für sie und kann es gar nicht geben, also was sollen wir da machen? Und da ist sie dann wieder aufrichtig genug und sagt, ne, weiß nicht, nur hat es keinen Sinn, sich da deswegen jetzt was vorzumachen, meint sie. Wir haben eben da keinen Maßstab, wir müssen sehen, wie wir da irgendwie im Menschlichen bleiben. Aufgebrochen wird diese Aporie durch das Kunstwerk innerhalb der Herstellungssphäre. Das ist ihr, sie hat sehr mit der Kunst, also sie hat sehr viel also Gedichte gelesen, war befreundet mit Dichtern und so Sachen, das war ein wichtiger Punkt, auch mit Künstlern. Und das ist ja tatsächlich auch in der bürgerlichen Welt also dann ein Ersatz, nicht? Wie man immer gesagt hat, die Kirchen werden ersetzt durch die Museen und die Konzertsäle. Das sind die neuen Dimensionen der Religiosität oder der Begegnung mit dem Absoluten.
Adi, kennt die Hannah Arendt das Wort Jesu Christi? Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich mein Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, die Wahrheit ja.
Es kann sein, dass sie das mal gelesen hat, aber das sagt ihr natürlich nichts. Sie ist ja, wie gesagt, sie ist von Haus aus Jüdin, aber glaubt da auch nicht. Also das fehlt auch nochmal. Und die hört, natürlich gibt es Leute, die sich auf so etwas beziehen, aber sagt, ja, gestützt, worauf denn? Nicht? Wo soll das hingehören? Was soll das da jetzt eigentlich bringen oder so? Nicht? Sie sagt, was ich unmittelbar nachvollziehen kann, ist tatsächlich diese geheimnisvolle Erfahrung mit dem Kunstwerk. Das spielt ja auch bei Heidegger eine große Rolle im Kunstwerk. Also eine Sache um den Celan hat er sich bemüht, nicht wahr? Dann hat er also zu Trakel-Interpretationen zu Rilke und also gemacht und das ja genommen und gelesen. Das ist ein Weg, den man könnte sagen, eben wahrscheinlich seit Schopenhauer, also eine ganz wichtige Stimme ist. Also auch bei Hegel ist ja so, dass die Kunst zum absoluten Geist gehört. Sie ist allerdings die unterste Stufe. Er ordnet die Religion eins höher. Die Kunst ist eben Erfahrung der Harmonie und der Stimmigkeit im Anschauen. Die Religion ist Erfahrung der Harmonie und der Stimmigkeit in der Erzählung, im Mythos. Und die Philosophie ist die Erfahrung der Stimmigkeit der Welt im Begriff. Deswegen ist das die höchste Form. Aber er ordnet immerhin die Kunst höher als die Ethik, das muss man sich überlegen. Die Ethik, die Moral kommt bei ihm vor beim objektiven Geist. Also wir haben unten den subjektiven Geist erstmal, Psychologie und so Geschichten. Dann haben wir den mittleren Bereich, wo die Ethik hineingehört, das Recht gehört dorthin, die Moral gehört dorthin und so, die taucht auf. Und dann kommt der absolute Geist. Dann erst. Und da ist die Kunst also über der Ethik. Das muss man also sehen. Das hat mir immer darauf hingewiesen, dass die KZ-Leute hinterher dann abends Bach gehört haben und Geschichten gemacht haben oder so. Ne? Also das man sehen muss, ich ordne also die Kunst nochmal über die Ethik hinaus. Und das wird eben auch sichtbar, dass er sagt, innerhalb der Herstellungssphäre ist das Kunstwerk das, wo das hier geschieht. Daher Kunst und Ästhetik, so eine hohe Achtung. In diesem Raum gibt es hergestellte Dinge ohne Nutzen und von unvertauschbarer Einmaligkeit, was die Waren ja nicht sind, sondern die sind ja gerade normiert. Sondern hier Einmaligkeit taucht auch. Auch dafür gibt es einen Markt, das ist wahr, aber schreibt sie extra, die Preise stehen in überhaupt keinerlei Verhältnis zum Wert. Nicht? Wenn man sich denkt, was sie für Summen zahlen müssen, für ein großes Foto dieser Russe, der immer diese riesen Bilder macht, diese großen, wie hier die ganze Wand oder so etwas.
Kurski.
Ja, ja, nicht? Der Tekoski, ja. Nicht? Also, dass man hier einfach sieht, wo sind da die Verhältnisse, nicht? Das ist einfach nicht zu sehen. Und wenn Sie so das sehen in der Zeitung, Süddeutsche oder FAZ, die Auktionsergebnisse, nicht? Das ist überhaupt nicht zu vergleichen, was hier eingesetzt wird, weil das hier eine Sache ist, wo eben die Preise nichts mit dem Wert zu tun haben, sondern hier wird eben irgendwie eine Einmaligkeit oder ja, was eigentlich genau erfahren.
Werden ideelle Werte bezahlt.
So ist es.
So viel Idee ist da drin und dann
Ja, aber eben, was ist da bei der Idee, nicht? Wenn ich da jetzt, also da fotografiere, da eben, wie er das so macht, zum Beispiel bei seiner Nordkorea-Reise und fotografiert dann die Leute in den Stadien, nur dass es eben nicht als ein Foto 30x70 macht, sondern eben so groß wie die ganze Wand. Und dann kostet das einige Tausende.
Aber es wird auch nach der vorigen Definition wahrscheinlich wieder zu messen sein, was hat es für einen Wert, ob ich es habe oder nicht habe.
So ist es.
Und manchen Leuten
ist es das wert.
Ist das wohl wert? Wo ich sage, da wäre also die Kunst gar nicht so die Sache, wo ich es in Frage stellen würde, sondern eher dann eher ein anderer Mensch.
Nicht? So ist es.
Ja. Weil da wird es doch nochmal, man weiß, warum die Leute in dem Punkt immer auf die Kunst kommen, da finde ich.
Ist merkwürdig.
Da wäre doch ein anderer Mensch viel, also.
Sollte man meinen. Nicht? Also Hannah Arendt sieht in diesen Gebilden eben, sagt sie, einerseits die weltlichsten aller Dinge, weil sie am beständigsten sind. Also das ist so ihre Beobachtung, die sie feststellt. Und diese Beständigkeit als solche, sie schreibt, ich zitiere hier, das Wären selbst, in dem sterbliche Menschen eine nicht sterbliche Heimat finden. So drückt sie das aus in ihrem Buch Da Vita Activa. Also die sterblichen Menschen finden eine nicht sterbliche Heimat, so wie sie das früher gesagt hat von dem Kosmos in der Antike. Nicht? Der Mensch ist ein Sterblicher, aber er gehört in diese Heimat des Kosmos hinein, wie die Stoiker oder so, oder auch der alte Israelit, der wusste, er geht eben in die Scheol und wird zu den Vätern versammelt und er gönnt also Gott, dass er eben ewig lebt und die anderen leben zu ihrer Zeit und das gehört hinein, das Ganze gibt eine Ordnung. Und das, so sieht sie das hier auch, dass also sterbliche Menschen eine nicht sterbliche Heimat finden, meint sie. So. Manche werden sagen, nein, das ist nur eine Geldanlage. Nicht? Das ist, da wird man sagen, nein, die ist hier noch altmodisch, würde heute so mancher sagen. Nicht? Das muss man schon mitsehen. Aber erstmal so so sieht sie es jedenfalls. Die Verwandlung im Verdinglichungsprozess wird bei den Kunstwerken zu einer radikalen Transfiguration. Das ist ja auch das Wort, was ich dann liebe, das dazu verwenden, diese also Verwandlung, die der amerikanische Kunstmensch spricht von der Verklärung, der Dento, der spricht von der Verklärung, das ist von der Verklärung des Alltäglichen. Sein berühmtestes Beispiel sind diese Brillo-Boxes, diese Kisten, in denen so Stahlschwämme drin waren und die hat dann der nachgebaut der Künstler, also er hat nicht die wirklichen Kisten genommen, die nämlich aus Karton waren, sondern hat die aus Holz nachgebaut und hat die dann also dann in die Ausstellung gebracht, der Warhol. Und war das, und das ist eben der berühmte Einschnitt von Dentau, die Verabschiedung der klassischen Kunst in diese neue Form hinein, dass jetzt aus diesen nachgebildeten Kisten, die jetzt eben Kunstwerke sind und dann was anderes. Es drohte dann noch ein Prozess, weil diese Kisten hatten ja ein bestimmtes Bild drauf und für dieses Bild hat ein anderer Künstler ja Geld gekriegt, der war eben nur Designer, der war an sich auch ein Maler, auch ein expressionistischer Maler, also abstrakter Expressionismus, wie der da in New York damals ja war, aber davon konnte er nicht leben, also war er zugleich Designer und hat für diesen Verein dieses Muster gemalt. Und der Wall hat dieses Muster nachmalen lassen auf 40 Kisten oder so, die er aus Holz gemacht hat, damit die aber so aussehen wie aus Karton, und hat also alles da drauf gemalt, wie es auf dem anderen Karton auch war, nur dass der nichts dafür gekriegt hat, sondern der hat natürlich nur seine Summe gekriegt, weil er das entworfen hat von der Brillo, von der Firma Brillo, nicht? Er hat das nur gekriegt, während der andere hier entsprechend gesammelt hat. Da gibt es also ein ganzes Buch extra, also auch in Deutsch erschienen, im Fink Verlag erscheinen ja diese Sachen alle. Also diese Verklärung, die hier hingehört, die Verklärung des Üblichen. Während an sich Transfiguration heißt ja Verklärung, also dieses letzte Bild von Raphael mit der Verklärung Jesu, das ist Transfiguration. Ne? Im unteren Teil, das hatten wir ja besprochen, mit Nietzsche zusammen kam das vor, im unteren Teil ist der Junge, der da immer unter die Dämonen fällt, und oben gibt es die Verklärung. Und diese Verklärung, die nimmt her, also nicht biblisch, sondern rein künstlerisch.
Also, dass Sie Ihren toten Werken Unsterblichkeit oder Nichtsterblichkeit zuordnen, das ist ja der echte Götzendienst.
Ja, natürlich, das ist Götzendienst, ja genau. Aber das muss man sehen, das ist klar, es ist eine Vergötzung.
Da muss ich aber schon einen Einspruch machen, weil es geht ja alles unter der Devise dann die Mysterien des Alltags. Dass wir,
ja.
Das war ja dieser Ausspruch von Beuys und das waren
ja Freunde, ja, genau. Ja.
Dass man praktisch in einer bestimmten Situation in den Bahnhof kommt und für einen kann durch die Bewegung der Menschen oder die Begegnung, kann dieser Ort ein Mysterium
sein. So ist es, kann er wirklich sein.
Und der Warhol hat es insofern noch transfiguriert, könnte man sagen, dass er von dieser Idee begeistert war, etwas anders machen zu können, als es war. Also diese
Brillo-Box, ja.
Dass er einfach er hat sogar gar nicht selbst gebastelt.
So ist es. Machen lassen, ja.
Ein bisschen anders. Und dadurch werden die Originale werden anders und seines auch.
So ist es, ja.
Also dass wir im Leben von der Idee ausgehen, auch in verzweifelten Situationen, dass wir es auch nochmal anders tun,
ja,
können,
ja.
Scheint mir doch ein wichtiger Schritt zu sein.
Das ist auch ein wichtiger Schritt. Die Frage ist, ob die... Ja.
Wir müssen bloß erinnert werden, ja, im richtigen Moment. Ja,
das war, weil die Frage ist, ob die das gemerkt haben. Also die Hannah Arendt hat das, glaube ich, nicht im Blick. Die schreibt einem gerade, die geht sogar eher in die andere Richtung weiter und sagt, also um welchen Preis geschieht das alles? Also sie ziert dann Rilke, der in einem der Sonette an Orpheus ja sagt, aus unbeschreiblicher Verwandlung stammen die Dinge, nämlich sonst ist es so, dass die Flamme zum Staub wird, während hier der Staub zur Flamme wird. So heißt das, ich glaube, das vorletzte von den Sonetten an Orpheus, wo er das extra anspricht. Und da sagt er eben, aus unbeschreiblicher Verwandlung stammen solche Dinge. Sonst zur Flamme wird zur Staub, aber hier wird umgekehrt, also der Staub zur Flamme, zu Flammen. Und dann weist sie darauf hin, dass hier beim Herstellen Leben sich ins Unlebendige gibt. Das ist das, was sie da so betroffen macht. Sagt, das gilt nun auch für das geistige Leben. Und sie schreibt dann extra hin, der Geist wird zum Buchstaben. Und so eng das eine mit dem anderen zusammenhängt, Schreiben ist nicht Denken. Da müssen wir in 14 Tagen weitermachen, denn die Zeit ist schon wieder rum. Man fragt sich, wo sie bleibt. Also da ganz heideggerisch jetzt, Schreiben, das macht sie selber auch, das ist nicht Denken. Also im Kunstwerk geht der Mensch als Lebendiger, sterblicher Lebendiger, ja natürlich, in das Unsterbliche. Unsterblich ist es. Warum ist es unsterblich? Ich behaupte, weil es tot ist. Was tot ist, kann nicht mehr sterben. Nicht? Das ist die ganze Lösung und das ist Rilke. In dem Sonett, was ich einmal zitiere, das ist das 14. aus dem zweiten Teil, wo er dort sagt, sei immer tot in Euridike. sei allem Abschied voran wie der Winter, der eben geht. Sei immer schon tot in Euridike, denn unter Wintern ist einer so endlos wintern, dass überwintert dein Herz überhaupt übersteht. Sei immer tot in Euridike. Also sei tot, dann kannst du nicht mehr sterben. Das ist, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Ne? Aber das ist das, was in so einer Perspektive vorgeschlagen wird. Und dann müssen wir in 14 Tagen weitermachen an der Stelle. Vielen Dank.